WDR 5. Neugier genügt.
Wir erleben Wut und Protest auf deutschen Straßen, hin und her fliegende Empörungsfetzen, Hass und Gewaltausbrüche. Wir erleben Dauerempörung, eine sozialmoralische Rage, mit der Gruppen regelrecht gegeneinander in den Kulturkampf ziehen. Deutschland spricht nicht, sondern Deutschland brüllt.
Merkel hat Deutschland kaputt gemacht!
Gegen Merkel!
Und gegen den ganzen Pakt!
Weil hier eine Volksverräterin ist!
Hau ab!
Die wachsende Feindseligkeit zwischen den Lagern, eine Unversöhnlichkeit, die immer mehr zur Sprachlosigkeit wird, bis hin dann zu ganz offenen Kommunikationsverweigerung. Die einen sagen, mit denen rede ich doch nicht, da halte ich lieber maximalen Abstand. Und die anderen fühlen sich bestärkt in der Opferrolle, gern mit dem vermeintlich unschuldigen Satz: Das wird man doch noch mal sagen dürfen. Hier die besorgten Bürger, dort die da oben. Hier die Klartextredner, dort die Gutmenschen. Und leider auch, obwohl wir vielleicht miteinander gedacht haben in den letzten Jahrzehnten, wir hätten das überwunden, hier die Deutschen, dort die Migranten. Unser Land ist derzeit nicht in Vielfalt vereint. Eher scheint unser Land dieser Tage vielfach geteilt, und genau das darf nicht so bleiben.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im gepflegten Ambiente der Auftaktveranstaltung von Deutschland spricht, initiiert vom Presseportal Zeit Online im großen Saal eines Berliner Kulturzentrums, abgeschirmt von den Hass-Hotspots auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt. 600 geladene Gäste nicken zustimmend.
Es geht um die Frage, ob wir uns in den Echokammern verschanzen wollen, in Filterblasen nur noch mit Gleichgesinnten kommunizieren, ob wir uns von Algorithmen am liebsten die eigene Meinung bestätigen lassen oder ob es uns gelingt, den Dialog zu führen, und zwar einen Dialog über scheinbar Trennendes hinweg.
Mehr als 2 Jahre sind seit der Diagnose des Bundespräsidenten vergangen. Verbessert hat sich nichts, eher im Gegenteil.
Es ist genau eine Öffentlichkeit, in der jedes Sachproblem sofort in eine Freund-Feind-Unterscheidung gebracht wird. Und das ist das Falscheste, was wir machen können im Moment. Die Sachprobleme sind in sich vertrackt genug. Also Stichwort Klima, Stichwort Corona, Stichwort Europäische Union, Stichwort Migration. Das sind alles wahnsinnig komplizierte Probleme, wo unglaublich viele Interessen sehr kompliziert aufeinandertreffen. Die jetzt an so super einfache Freund-Feind-Unterscheidungen zu bringen, das hilft nur den extremen Rändern.
Toxische Öffentlichkeit nennt es der Berliner Publizist und Buchautor Bernd Stegemann, wenn komplexe Themen in einfache Gegensatzpaare gezwängt werden.
Also Migration, da gibt es ja die beiden Außenpole. Die eine Hälfte sagt No Borders, alle Flüchtlinge sollen kommen, es gibt keine Grenzen. Und die andere Seite sagt auf gar keinen Fall noch ein einziger weiterer Flüchtling. Die Grenzen müssen möglichst hoch zubetoniert werden. Wir wollen gar keine Flüchtlinge mehr. Diese Positionen sind beide gleichermaßen total falsch, aber die dominieren dann das gesamte Mittelfeld. Also in dem Moment, wo Leute versuchen, pragmatisch über Sachen, realistisch über Sachen nachzudenken, werden sie sofort in diese Freund-Feind-Unterscheidung gepresst. Ach so, du bist also auch gegen Flüchtlinge, oder ach so, du bist also auch gegen Grenzen. Und in dem Moment ist die gesamte dringend notwendige sachliche politische Diskussion nicht mehr möglich, weil es unter dieser toxischen Glocke von bist du Freund, bist du Feind geführt wird. Und das ist eine Unterscheidung, die ist so dermaßen unterkomplex, was die tatsächlichen Probleme, und die hilft auch niemandem, weil sie blockiert die Gesellschaft, und es geht nicht mehr vor, nicht mehr zurück, und es wird sich nur noch gegenseitig angeschrien.
Eine vergiftete Öffentlichkeit ist dann nicht mehr in der Lage, komplexe und gleichwohl drängende Sachprobleme zu lösen.
Bleiben wir beim Klima. Klimabesorgte Menschen, die sagen, wir haben einen Klimawandel, wir müssen dringend etwas tun. Und auf der anderen Seite die Klimaleugner. Dass die sich nur noch als Freunde und Feinde verstehen, ist natürlich ein großes Problem. Das heißt, wenn solche Industriegesellschaften wie Deutschland sich auf dieses große Problem, diese große Mühe, die das kosten wird, umstellen wollen, müssen natürlich so viel wie möglich die Menschen daran mitmachen wollen. Und je mehr Menschen man jetzt vor den Kopf stößt und je mehr man sagt, ach, die alten weißen Männer, die sind sowieso nicht fürs Klima und die Oma ist eine Umweltsau, wird es relativ problematisch. Also das Klima wird man nicht retten mit einer kleinen, sehr von sich überzeugten Aktivistengruppe, sondern das Klima wird man nur wirklich in irgendeiner Weise retten, also von retten kann man, glaube ich, gar nicht mehr reden, sondern nur die schlimmsten Auswirkungen kann man nur eindämmen, wenn ein übergroßer Teil der Bevölkerung bereit ist, sehr viele komplizierte und vielleicht auch sogar richtig schwierige Schritte mitzugehen. Das heißt also, diese Freund-Feind-Unterscheidung in diesen Debatten führt genau zum Gegenteil dessen, was die Klimaaktivisten eigentlich wollen müssten.
Frei übersetzt, wer in einer Demokratie die großen Probleme lösen will, muss für seine Ziele neue Freunde gewinnen und darf nicht immer neue Feinde produzieren. Doch dafür sieht es nicht gut aus. Das Feuilleton diskutiert seit einiger Zeit, ob die Gesellschaft immer mehr in gesellschaftliche Blasen zerfällt. Blasen, das sind durch gleichgerichtete Sichtweisen zusammengeschweißte Gruppen. Innerhalb der Blase wird die demagogische Keule geschwungen, dazu jubeln die Gleichgesinnten. Auseinandersetzungen mit Sichtweisen außerhalb der Blase werden nicht mehr versucht. Dafür ist man sich in seiner Überzeugung zu sicher. Am 12. September 2019 hat der Sänger Herbert Grönemeyer einen Auftritt vor 12.000 Menschen in der Wiener Stadthalle. Zwischen seinen Stücken wird Grönemeyer gerne mal politisch.
Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, da liegt es an uns, zu diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat.
Natürlich muss man so einen Satz kritisieren. Also man kann nicht auf einer Bühne in einer treuen dämonischen Atmosphäre eine Sprache verwenden, die eben eine Sprache des Dritten Reiches ist.
Der Gesellschaft diktieren, wie sie auszusehen hat. Mehr noch als an diesem Satz stößt sich Stegemann, der auch Dramaturg an der Bertolt-Brecht-Bühne Berliner Ensemble ist, an der Inszenierung der grönemeyerschen Worte.
Das ist problematisch, wenn man gleichzeitig damit sagt, ich bin doch gerade gegen den Faschismus, verwende aber gerade eine komplett faschistische Inszenierung, eine faschistische Sprachform. Das ist für mich ein Widerspruch, da kann ich erstmal nur als Theatermacher darauf reagieren und sagen, also im Theater würden wir sagen, es ist ein gestischer Widerspruch. Also sprich, wer gegen den Faschismus kämpft, sollte nicht zu faschistischen Mitteln greifen.
Stegemann, der auch Mitinitiator und Vorstand der linken Sammlungsbewegung Aufstehen ist, speiste sein Unbehagen ins Internet ein. Im Nachrichtendienst Twitter schrieb er, dass ihm der Tonfall ein wenig Angst mache, mit dem Grönemeyer sein Publikum anheizt. Und Stegemann wörtlich, ich sag's ungern, aber es klingt wie ein Redner vor 1945. Die Folge, ein Sturm der Entrüstung, ein Shitstorm über den gerade noch linken, jetzt aber als rechten deklarierten Stegemann.
Das zeigt natürlich die hohe Empörungsbereitschaft des Internets, die dann daran besteht, meinen Einwand gar nicht verstehen zu wollen. Das wurde komplett ignoriert und stattdessen wurde ich dann auf die Seite des Rechtsradikalismus geschoben, als jemand, der den guten Grönemeyer kritisiert.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Die Überlieferung aus dem Matthäus-Evangelium, wiederbelebt mit der Anti-Taliban-Allianz des George W. Bush, ist auch heute eine Leitlinie der Debattenkultur. Gesellschaftliche Vielfalt ist nicht Vielfalt der Meinungen und bedenkenswerten Argumente. Und es geht flott zu heutzutage. Reizwörter und Schlüsselbegriffe reichen aus für Schnellzuweisungen und Blitzetikettierungen. Und wer einmal neben den Falschen stand, wird es schwer haben, das noch einmal gerade zu rücken. Beispiel Bernd Lucke. Der Ökonomieprofessor war 2013 einer der Gründungsmitglieder der AfD, weil er die expansive Geldschöpfungspolitik, mit der die Europäische Union in der weltweiten Finanzkrise agierte, für einen Fehler hielt. Die AfD war in ihren Anfängen eine euroskeptische Partei, in der wirtschaftsliberale Professoren den Ton angaben. Zwei Jahre später trat Lucke aus der Partei wieder aus, nachdem diese einen Rechtsruck vollzogen hatte. Lucke kritisierte sie nun als latent fremdenfeindliche Partei mit rechtsradikalen Einsprengseln. Im Oktober 2019 wollte Lucke, jetzt wieder ordentlicher Professor an der Uni Hamburg, seinem angestammten Beruf nachgehen und eine Einführungsvorlesung in Makroökonomie halten. Mitglieder einer sogenannten antifaschistischen Gruppe hinderten ihn daran, schrien ihn nieder und drängten ihn vom Katheder. Man wollte weder mit ihm reden, noch irgendwelche Erklärungen von ihm hören. Stattdessen hielt man Lucke Plakate mit der Aufschrift Nazi-Schwein entgegen.
Nazi-Schweine raus aus der Uni!
Nazi. Ein Kampfbegriff, der, oft losgelöst von seinem historischen Gehalt und kaum noch zu bändigen, als verbaler Totschläger durch die öffentliche Debatte irrlichtert.
Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn man sofort mit dem Begriff Nazi wedelt.
So die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz, die ein Buch über die momentane Debattenkultur mit dem Titel »Respekt geht anders« geschrieben hat.
Und Bernhard Lucke, den kann man finden, wie man will, aber ihn mit dem Begriff Nazi zu belegen und ihn daran zu hindern, eine Vorlesung zu geben, wo sind wir denn gelandet, um Himmels Willen? Es kann doch nicht sein, dass eine lautstarke Minderheit sich derart durchsetzt, dass solche Leute, ob man sie mag oder nicht, nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können.
Die AfD, der Streitfall in der öffentlichen Debattenkultur, seitdem es die Partei gibt. Ausgrenzen, ignorieren und kaltstellen und oder bekämpfen, wo immer es geht, gelten bei vielen als die angemessenen Optionen im Umgang mit dieser Partei. Der Schuss kann leicht nach hinten losgehen. Wenn alle anderen politischen Kräfte der AfD als einheitlicher, monolithischer Block entgegentreten, wird diese von vielen Unzufriedenen in der Republik dann als die einzige politische Alternative wahrgenommen. Was die Partei stärker macht, als es ihr von ihrem programmatischen Angebot her zusteht. Gabriele Krone-Schmalz plädiert daher für einen anderen Weg. Reden, sich mit der Partei und ihren Wählern auseinandersetzen, auch wenn es bisweilen wehtut.
Ich tue mich da selber sehr schwer, weil es natürlich innerhalb der AfD Personen gibt, wo ich auch denke, da ist Hopfen und Malz verloren, wie man so sagt. Aber eine Partei in Bausch und Bogen, die demokratisch gewählt wurde von einem Teil der Bevölkerung, so auszugrenzen, wie das manchmal passiert, ich fürchte, das hilft auch nicht weiter. Erstens, finde ich, zeugt es dann nicht von demokratischem Verständnis, ist das eine. Und das zweite ist, dass man nach meinem Eindruck Menschen in extreme Ecken treibt, dadurch, dass man die Fragen, die die AfD stellt, die haben die ja nicht gestellt, weil sie das parteiintern so beschlossen haben, sondern die stellen diese Fragen, weil sie in der Gesellschaft latent vorhanden sind, indem man die Fragen erst gar nicht zulässt, weil es etwas ist, womit sich die AfD beschäftigt. Ja, also da ein bisschen mehr Mut zu haben in der Auseinandersetzung und auch nicht Angst davor zu haben, vor falsche Karren gespannt zu werden. Das kann sehr schnell passieren. Aber wenn man diese Verhaltensweise zum Maßstab nimmt, dann passiert genau das, dass eben in der Mitte der Gesellschaft wichtige Dinge nicht mehr diskutiert werden können.
Gelegentlich passieren in Zusammenhang mit der AfD bemerkenswerte Dinge. Die Bundestagsfraktion der Partei hatte Henrik M. Broder eingeladen, in ihrem Kreis einen Vortrag zu halten. Broder hatte die Einladung angenommen. Broder, ehemaliger Kolumnist bei Spiegel und Welt, heute ein umtriebiger Blogger, ist nach eigenem Bekenntnis immer noch ein Altlinker, dem allerdings über die Jahre die linke Heimat fremd geworden ist. Eigentlich aber ist er im Medienwald als professioneller Nonkonformist unterwegs. Broder macht gerne das, was andere nicht machen. Er bricht gerne medienwirksam Tabus. Zu Beginn seiner Rede jongliert Broder mit den Etiketten, die über ihn und seine Gastgeber in Umlauf sind.
Ein Besuch bei Ihnen stand, ich gebe es zu, nicht auf meiner Liste. Ich habe die Einladung trotzdem gerne angenommen. Wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neonazis, Kryptonazis und Protonazis aufzutreten? Hinzu kommt noch Folgendes. Ich mache nur das, was uns allen der Bundespräsident vor kurzem geraten hat. Wir sollten aufeinander zugehen, uns besser kennenlernen, uns miteinander unterhalten, unsere Biografien austauschen, um den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zu stärken.
Die Diskussion, ob Broder jetzt ein Rechter ist, füllt in der Presse und im Internet viele Seiten. Ganz so, als müsse man zunächst das passende Etikett finden, um dann erst entscheiden zu können, ob man sich mit dem Etikettierten und dem, was er gesagt hat, noch auseinandersetzen muss. Immerhin ist Broder hingegangen. Immerhin hat er der AfD auch das gesagt.
Ich trete ein für eine bunte, offene und tolerante Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird. Ich beurteile die Menschen nicht nach ihrer Herkunft, Haarfarbe, Religion, sexuelle Orientierung, sondern danach, grob gesprochen, ob sie andere Meinungen als die eigenen gelten lassen. Das ist meine Schwelle.
In der medialen Nachbereitung dieses Treffens wurde viel darüber gesprochen, dass Broder sich von der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel hat in den Arm nehmen lassen. Es war noch vor der Corona-Zeit. Was Broder leid getan hat und wofür er sich entschuldigt hat, da er natürlich, so seine Begründung, als Journalist zu Politikern Distanz halten müsse. Über den Versuch, mit der AfD zu reden, wurde kaum gesprochen. Symbolträchtiges Bild schlägt wieder einmal inhaltliche Auseinandersetzung.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Und ich wünsche Ihnen die Kraft und den Mut, sich selbst in Frage zu stellen. Shalom allerseits.
Der politische Publizist Bernd Stegemann wertet Broders Gang zur AfD eher als eine PR-Aktion in eigener Sache, als einen ernstzunehmenden Versuch, mit AfD-Leuten ins Gespräch zu kommen. Viel besser gefällt ihm dagegen die Aktion, die dem Kabarettisten Florian Schröder mit den sogenannten Querdenkern gelungen ist, darunter viele Corona-Leugner, die in der Pandemie über unverrückbares Hintergrundwissen verfügen.
Das finde ich ein wirklich sehr gelungenes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man plötzlich mit denen spricht, die vermeintlich die feindlichen anderen sind.
Kabarettist Schröder hatte in einem NDR-Comedy-Spezial Corona-Leugner parodiert, indem er in deren Rolle geschlüpft war. Das hatte er offenbar so überzeugend gemacht, dass die Parodierten seine Parodie für bare Münze genommen haben und davon ausgegangen sind, Schröder sei jetzt einer von ihnen. Daraufhin hatten sie ihn eingeladen, auf ihrer Querdenker-Veranstaltung am 8. August 2020 in Stuttgart zu sprechen. Florian Schröder war sozusagen aus Versehen eingeladen worden. Und das hat er unter anderem auf der Querdenker-Bühne gesagt.
Ihr seid für Meinungsfreiheit, das finde ich cool. Ich bin auch für Meinungsfreiheit. Mein Beruf lebt von der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Ja! Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Ja! Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Das ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu buhen, liebe Freundinnen und Freunde. Freiheit heißt, einen wie mich aushalten. Meinungsfreiheit heißt, zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was ihr hören wollt. Der nicht das sagt, was sonst auf solchen Veranstaltungen geredet wird.
Ist es ihm gelungen, Corona-Leugner ins Zweifeln zu bringen? Kann sein, meint Schröder nach allem, was er beobachtet habe.
Ich kann es mir vorstellen. Final beantworten kann ich das nicht. Ich habe aber gehört, das ist ja auch in dem Video zu sehen, dass es am Schluss tatsächlich ein paar Leute gibt, die auch applaudieren und begeistert sind. Ja. Und es geht zwar unter in einem Chor von Buhrufen, aber vielleicht gab es da ein paar Leute, die tatsächlich mindestens ins Nachdenken gekommen sind. Das wäre natürlich schon sehr viel.
Ein anderer Kabarettist, eine ähnliche Diagnose.
Wir haben ein Problem mit Denunziation, Diffamierung, Etikettierung von Andersdenkenden.
So der Kabarettist Dieter Nuhr kürzlich in der Sendung Phoenix persönlich. Nur wird von seinen Gegnern wahlweise als Wissenschaftsfeind, Klimaskeptiker, Corona-Leugner oder inzwischen auch als alter weißer Mann etikettiert. Erfahrungen, die beim Kabarettisten zu der Einsicht geführt haben,
dass öffentliche Debatten heute geführt werden mit den Mitteln der Etikettierung statt der Argumentation. Das heißt, es wird meistens nicht gesagt, das Argument ist falsch, sondern es wird darauf hingewiesen, dass der, der es ausspricht, falsch ist. Die Person ist falsch. Die ist rechts, die ist neoliberal, kann aber auch links sein, die linksgrün versifft oder Volksverräter sein. Und so wird auf allen Seiten mit den Mitteln der Diffamierung freie Meinung denunziert.
Menschen, die die Etikettierung fürchten, sagen oft nicht mehr das, was sie denken und meinen, sondern allenfalls das, von dem sie glauben, dass es von ihrer Umgebung geteilt wird. Was nicht dazu führt, dass sich das Gemeinte an das Gesagte anpasst. Die verschämt weggedrückte Meinung gärt im Untergrund weiter, abgetrennt vom öffentlichen Diskurs.
Was ich wirklich besorgniserregend finde, ist, dass man immer mehr mitbekommt, dass Menschen nicht mehr das sagen, was sie denken, je nachdem, wer zuhört, weil sie sich fürchten, in Ecken gestellt zu werden, in die sie nicht gehören. Und dieses nicht mehr offene Diskutieren über etwas, dieses Befürchten von Nachteilen oder Befürchten, stigmatisiert zu werden, das hat in unserer Gesellschaft eigentlich nichts zu suchen.
Die Schere im Kopf ist gefährlich. Denn sie stärkt die Position derer, die als Meinungsführer eines extremen Standpunkts Rücksichten nicht mehr nehmen müssen. Und sie macht die gesellschaftlichen Blasen attraktiv als die Orte, wo man endlich das sagen kann, was man auch meint. Der vielleicht fruchtbare Ansatz, sich mit einer Gegenmeinung auseinandersetzen zu müssen, bleibt ausgeschlossen. Wer aber ständig versucht, unliebsame Standpunkte auszuschließen, wird in einer Gesellschaft aufwachen, in der er nie leben wollte, warnt der Buchautor und Populismusexperte Bernd Stegemann.
Naja, weil eine Gesellschaft, wo die öffentliche Freiheit so sehr eingeschränkt ist, dass nur noch Lager aufeinandertreffen, die sich gegenseitig versuchen zu bekämpfen und den anderen mundtot zu machen, der wird natürlich in einer Gesellschaft aufwachen, die komplett totalitär ist. Also in dem Moment, wo man das toxische Mittel des Ausschlusses einführt in eine offene Gesellschaft, muss man damit rechnen, dass man am Ende der ist, der ausgeschlossen wird. Das heißt, jede Seite sollte die Finger tunlichst davon lassen, zu glauben, politische Debatten dadurch lösen zu können, dass sie die unliebsame Meinung von der Debatte fernhalten möchte.
Wie kann die gesellschaftliche Debatte wieder gelingen, sowohl auf der politischen Bühne wie auch im Privaten? Etikettierungen vermeiden, so viel ist klar. Und was ist sonst noch zu tun?
Eine gute Streitkultur fängt damit an, dass man sein Gegenüber respektiert. Man muss es ja nicht mögen, aber man kann auch jemand respektieren, den man nicht leiden kann. Das ist schon mal das Erste.
So Gabriele Krone-Schmalz.
Das Zweite ist, man muss die Nerven haben, bis zum Schluss zuzuhören und sich selber davor bewahren, dass man schon nach dem ersten Halbsatz die Klappe fallen lässt, so nach dem Motto, naja klar, was anderes ist von dem ja nicht zu erwarten. Also sich wirklich ernsthaft darauf einlassen, was das Gegenüber sagt.
WDR 5